Ich danke euch, dass ich hier sein darf. Das ist ein Vorrecht für mich, weil immer wieder über das Leben miteinander im Gespräch zu sein, das finde ich ein riesen Privileg. Und am liebsten würde ich jetzt nicht da oben stehen, sondern wirklich unter euch sein, in die Augen schauen. Ich bin froh, dass ich das eigentlich täglich darf, nämlich mit älteren, alten, sehr alten und sterbenden Menschen zusammen sein. Und das braucht Nähe. Und wenn man so referiert, das mache ich noch ein bisschen häufig, dann hat man immer so eine Distanz. Aber ich lade euch ein, einfach innerlich ganz dabei zu sein, weil die Thematik, die wir hier miteinander verhandeln, finde ich sehr, sehr existenziell. Wahrscheinlich sehr viel weiter verbreitet, als die meisten von uns denken. Darf ich mal fragen, wer hat in den letzten 14 Tagen irgendwie ist mit jemandem in Kontakt gewesen, der gesagt hat, du, gell, ich bin bei der Sterbehilfe, ich bin Mitglied worden. Oder meine Schwester, oder mein Vater, oder meine Tochter, oder wer auch immer. Wer hat in den letzten 14 Tagen ein Gespräch geführt zum Thema Sterbehilfe? Also, ich war immer sehr schlecht in der Mathematik, aber bis eins konnte ich immer zählen. Also, ich weiss es nicht, ob ihr jetzt durchschnittlich seid von der Bevölkerung. Ich war vor etwa 4 Wochen in einem Podiumsgespräch, also selber müssen auf der Bühne sitzen, wo neben mir, einen Meter neben mir, jemand gesessen ist, der Sterbebegleiter ist und ungefähr mit Exit zusammen 180 Leute in den Tod begleitet hat. Und dann sind wir so zusammen da oben gesessen. Wir haben erwartet, dass etwa 50 Leute kommen und sind 140 gekommen. Einfach so ein bisschen, was die Grössenordnung betrifft. Ich sage nachher noch so ein paar Fakten zu diesem Thema. Ich glaube selber, das Thema kommt mit Wucht über unsere Gesellschaft, ohne dass wir es merken. Und das finde ich noch etwas verrückt. Jetzt hat man darüber geredet, in Deutschland, die haben im Februar vor einem Jahr, hat das Karlsruher Bundesgericht gesagt, doch, Sterbehilfe ist in Ordnung. Seither boomen die Organisationen auch in Deutschland, ich war jetzt gerade in Deutschland gewesen, und man merkt, wie aktuell das Thema ist. Manchmal habe ich ein bisschen Angst, es geht uns, wenn ich jetzt uns als christliche Gruppierung so sehe, ein bisschen vorbei. Wir sind dann immer schockiert und natürlich dagegen. Das ist so ein bisschen pauschal gesagt. Das finde ich noch schwierig, weil ich glaube, dagegen sein nützt gar nichts. Und da könnte ich viele andere Beispiele so nennen. Ich weiss nicht, ob ihr Filme kennt. Wer von euch kennt einen Film zum Thema Sterbehilfe? Jetzt habe ich schon 3,5 bis 4 Hände gesehen, das ist nicht schlecht. Ich habe hier einfach ein paar Filme aufgeschrieben, die meines Erachtens sehr gut ist, wenn wir mal das gesehen haben. Der erste Ausfahrt Oerlikon, das ist so ein klassischer Schweizer Film, hat auch niemand gesehen von euch? Ja, Momo, jetzt konnte ich nicht mehr so schnell zählen und rechnen. Ein ganzes halbes Jahr. Häufig, dass Leute von Filmen von Deutschland oder von der ganzen Welt in die Schweiz hineinkommen oder etwa nach Belgien oder Holland oder Luxemburg, wo Sterbehilfe sehr akzeptiert ist. Und morgen bin ich tot. Eine junge Deutsche kommt an ihrem eigenen Geburtstag zum Sterben in die Schweiz. Exit und Dignitas sind beide grosse Organisationen. Die meisten, die vom Ausland kommen, sind bei Dignitas. Ich weiss nicht, ob ihr das Pfäffiken, dort, wo der ERF, ob ihr schon mal im ERF seid. ERF hat die gleiche Garage wie Dignitas mit ihrem eigenen Haus. Und ich bin jetzt gerade vor ein paar Wochen oder 14 Tagen bin ich beim ERF gewesen, da hat mir jemand erzählt, wie er unten in der Tiefgarage jemand gesehen hat, der aus dem Auto ausgestiegen ist, in den Rollstuhl hineingesessen ist und dann in das Haus übergegangen ist. Und 2 Stunden später ist der Rollstuhl und das Stück zurück ins Auto gebracht worden, leer. Und jedes weiss, was passiert ist. Logisch. Also die Themen hin und weg, die letzte Reise, das sind so Filme und möglicherweise gibt es ein paar Filme, die ich selber nicht kenne. Wenn ich schaue, was so grundweise ist, und das ist auch bei diesem Podiumsgespräch so Grundbotschaft gewesen, es ist eigentlich etwas selbstverständlich, etwas sehr Angenehmes, etwas sehr Gutes, die Sterbehilfe. Etwas sehr Gutes im Vergleich zum Alter und im Vergleich zum Leiden im Alter. Das ist wieder der Gegensatz, der aufgebaut wurde. Alter als Last, Alter, das viel kostet, das stimmt. Alter kostet viel, wenn man ins Heim geht, ist klar. Dann auch ihre Demografie. Ich weiss nicht, ob ihr ein bisschen Zahlen kennt, rund ums Älterwerden. Alle die, die denken, ja, die Zukunft gehört an die Jungen, die liegen völlig falsch. Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Alten sein. Das 20. war eines der Jungen. Es hat boomet. Und wir Baby-Boomers, wir sind jetzt langsam kommen wir ins Alter. Wenn ihr einen Vergleich habt, dann könnt ihr die Statistik vom Bundesamt für Statistik nachschauen. Im Jahr 2050 beispielsweise sind 18% von unserer Gesamtbevölkerung unter 20. Und 28%, also fast ein Drittel, sind über 65. Wenn wir dann sagen, ja, das ist doch alles kein Problem, wie werden die Jungen mit uns fertig? Und jetzt, wenn wir das Alter einfach als Last sehen und das Hintertürchen von der Sterbehilfe, wie wir es sonst schon einfach gelernt haben, im Leben ein paar Hintertürchen zu pflegen, dann macht es den Jungen nicht sehr viel Mut, mit uns Alten zurechtzukommen. Meine These grundsätzlich heisst, wir Alten, wir müssen schauen, dass unser Alter etwas Gutes, etwas Schönes, etwas Befreiendes wird, damit wir den Jungen nicht zur Last fallen, sondern im Gegenteil die jüngeren Menschen beflügeln, die in diesem Sinn die Verantwortung in ihrem Leben noch müssen wahrnehmen. Die meisten von uns können sagen, nein, ich gebe eher Verantwortung ab. Ich glaube, die Verantwortung steigt bei uns Eltern. Nämlich die, dass wir selber schauen, dass unser Elternwerden gelingt. Und nur zu sagen, es muss schön sein. Und wenn es nicht schön ist, dann machen wir das mit der Sterbehilfe. Das wäre, glaube ich, ein bisschen billig. Und das ist auch das, was wir nicht möchten. Es gibt so Begriffe im Zusammenhang mit dem Alter. Sinnfinsternis ist so ein Thema. Und eigentlich ist dann Sterbehilfe wie eine Logik. Wenn das keinen Sinn macht, ja, wieso denn nicht Sterbehilfe? Und darum würde ich euch, uns miteinander beauftragen, in der Sinnfrage nachts um 3 eine Antwort geben zu. Was ist der Sinn, wenn ich ins Pflegebett komme und dort hier vielleicht noch 3 Jahre lebe? Was habt ihr für eine Antwort? Jetzt können wir dummerweise eben nicht so miteinander reden. Aber was ist der Sinn? Ich glaube, darauf brauchen wir Antworten, damit das Alter nicht nur eine Last und ein Kostenfaktor ist. Natürlich haben wir schwierige Situationen mit Heim oder Skandalen, die hier so sind. Der Verlust von Selbstbestimmung, Demenz. Und darum, ja, macht Sterbehilfe nicht doch vielleicht Sinn? So stellen sich viele Leute in unserer Gesellschaft die Frage. Kurz, ich klammere, es gibt nicht nur die Sterbehilfe, es gibt auch das Gegenteil. Ich habe hier ein paar Zitate aufgeschrieben, ihr müsst jetzt nicht alle lesen, aber ich finde das noch spannende Zitate. Grundtenor heisst Alter und Tod abschaffen. Der wahrscheinlich berühmteste Zukunftsforscher, der heisst Yuval Harari, kommt aus Tel Aviv, ist dort hier Professor. Und er sagt, der Tod ist ein Verbrechen gegen die Menschheit und deshalb sollten wir einen totalen Krieg gegen ihn führen. Und er sagt, die Agenda vom 21. Jahrhundert, da drauf steht als erstes Alter und Tod abzuschaffen. Es lächelt unter uns, das verstehe ich. Aber das ist die Devise. Wir leben in diesem Milieu, in diesem Klima. Der bekannteste Der bekannteste Gerontologe, das ist jetzt, wer da vielleicht ein roter Pfeil oder auch nicht? Wahrscheinlich nicht. Okay, da hier seht ihr den Gerontologe Aubrey de Grey. Jeder, der 2050 über einen gesunden Körper verfügt und ein gut gefülltes Bankkonto verfügt, hat eine ernsthafte Chance auf Unsterblichkeit und kann dem Tod ein Jahrzehnt nach dem anderen abluchsen. Wer also möchte, kann hier noch weiterlesen. Ich tue jetzt nicht jedes einzelne Zitat hier sagen, nur noch das Buch, wie der Titel heisst, vom Buch von dem Aubrey de Grey. Das Buch heisst «Niemals alt». Und eben, es gibt noch viele andere Zitate, die sagen, Alter abschaffen. Und jetzt auf der anderen Seite plötzlich, ja, und wenn es dann trotzdem stattfindet und verbunden ist mit Leiden, mit Schwärmen, mit Schmerz, mit Verletzlichkeit, wenn es dann trotzdem stattfindet, dann ist es eigentlich wie eine Logik, dass sie sagen, machen wir doch Schluss. Und in dem innen leben wir. Also entweder das Alter abzuschaffen oder das Leben, wenn Leiden da ist, abzuschaffen. Und so nach meinem Eindruck gibt es zwischendurch fast nichts. Und jetzt sitzen wir hier und widmen uns einen Nachmittag lang diesem Thema. Das Fazit ist, übrigens, das ist noch, steht da unten drauf, aktuell liegen 260 Menschen in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad und warten, bis Alter und Tod geheilt sind. Und 2500 Personen haben entsprechende Verträge. Das heisst, wir können uns eingefrieren und man behauptet, also bei minus 196, man behauptet, dass man uns, wenn gewisse Schmerzen, gewisse Leiden, gewisse Krankheiten überwunden sind, kann man uns wieder lebendig machen, also wiederholen. Und es gibt eine Reihe von Leuten, die das wollen. Der Fachbereich, wenn das interessiert, nennt sich Kryonik. Er tut hier schon auf dem Handy rumfummeln und schaut auf dem Internet, ob das alles stimmt, was ich hier sage. Also unter dem Stichwort Kryonik findet ihr jetzt das, zum Beispiel eben, dass 260 Leute bereits tiefgefroren sind und darauf warten, dass sie dann auferweckt werden, praktisch, wenn diese und jene Krankheit geheilt sind. So ein paar Zitate über das Thema Sterben und Sterbehilfe. Einer von den vielleicht bekanntesten Ärzten im Zusammenhang auch mit Palliativcare, was ja ein wichtiges Thema ist, ohne dass ich jetzt heute Nachmittag darauf eingehe. Viele Menschen auch und gerade Hochgebildete und Blitzgescheite verhalten sich im Angesicht des Todes auf erstaunliche Weise irrational. Das finde ich ein sehr wichtiges Zitat, dass wir das wissen. Das heisst, wir können diesen Leuten nicht auf der rationalen Ebene einfach so begegnen. Ich verrate euch, was ich glaube, was die Ebene ist von der Begegnung. Nämlich die Ebene vom Leben. Habe ich so etwas wie eine ansteckende Gesundheit? Stecke ich jemanden zum Leben an? Und darum sage ich, liebe christliche Leute, auf einer von der Folie, die nachher kommt, steht es nochmal. Ich glaube, es ist sehr einfach zu sagen, ich bin gegen Sterbehilfe. Ich glaube, das nützt uns gerade null und nichts, wenn wir dagegen sind. Die Frage ist, ob wir Lebensliebhaber sind, wo ansteckende Gesundheit von innen ausgeht, wo jemand sagt, bin ich blöd, wenn ich in meinem Leben vorzeitig ein Ende setze. Aber das muss er sagen, das müssen nicht wir ihm sagen. Er muss das spüren, merken und sagen, hey, wenn ich diesen Menschen sehe, wenn ich die hier sehe, die jetzt vor mir sitzen, wenn ich die sehe, es ist doch ein absoluter Schrottgedanke, zu sagen, ich will mein Leben frühzeitig abbrechen. Verstehen wir das ein bisschen? Ich habe hier noch ein paar Zitate aufgeschrieben, das ist schon ein bisschen länger her, Papa. Heute muss man im Alter nicht mehr leiden. Es gibt ja Exit. Das war bei uns im Landboden. Miriam Neidhardt, Drehbuchautorin, gutes Sterben ist für mich, es so weit wie möglich nach meinen Bedürfnissen gestalten zu können. Also, wenn meine Bedürfnisse sind, jetzt das Schwere, wo vielleicht zum Alter gehört, nimmt er leiden, dann bestimme ich selber über die Art und Weise von meinem Ende, sprich, wenn das so zu Ende geht. Und dann die Lore Weiss, das ist eine Zürcherin. Wir Alte haben selber kaum gute Einfälle, die die Gesellschaft mit dieser Last des Alters umgehen können, wie die Gesellschaft mit dieser Last des Alters umgehen könnte oder sollte. Ich frage uns schon ein bisschen in den christlichen Gemeinden, haben wir Ideen, dass das Alter wirklich eine gute Angelegenheit ist? Ich sage nicht nur so einfach, das macht alles Freude. Ich glaube, ich kenne genügend ältere Menschen, wo ich einfach muss sagen, das macht nicht nur Freude. Das stimmt. Das ist eine Härte. Das ist eine mega Herausforderung. Es ist kein Kinderspiel, älter zu werden. Aber die Frage ist, ob wir miteinander Menschen sind, die sich gegenseitig helfen und anstecken. Auch in Schwerem. Auch in Notvollem, auch in Schmerzhaftem, einander so beizustehen, dass sie sagen, hey, sogar in den grössten Schmerzen innen geht es mir gut. Und ich könnte einige Beispiele auch aus den letzten Wochen sagen, die einfach umwerfend sind. Wenn ein Mann von morgen um 3 nicht mehr schlafen kann und so Schmerzen hat, dass er sich nicht mehr bewegen kann bis um 11 Uhr, und dann sagt er, einfach danke, dass ihr so für mich seid. In diesem Mann innen lebt etwas, das einfach enorm ist. Und wenn ich aus diesem Zimmer rausgehe, dann gehe ich als ermutigter Mensch aus diesem Zimmer. Und er behauptet immer, er werde ermutigt, wenn wir reinkommen. Und so könnte ich eine Reihe von Beispielen machen, dass der Schmerz und das Leiden im Alter nicht die grösste Frage ist. Das würde ich so sagen. Hier eben auf dieser Folie nochmal. Ich glaube, die Frage an uns ist nicht, sind wir für oder gegen die Sterbehilfe, sondern die Frage ist, sind wir derartige Lebensliebhaber, das heisst Menschen, die das Leben lieb haben, so dass Sterbehilfe gar kein Thema in unserer Gesellschaft ist. Ich glaube, der Titel stimmt eben. Sterbehilfe von der gebrochenen Liebe zum Leben. Also die Liebe zum Leben ist gebrochen. Jetzt weiss ich natürlich, dass wir auch ein bisschen aus einer Geschichte rauskommen, auch in den Freikirchen, wo uns meistens nicht beigebracht wurde, das Leben lieben. Ich würde fast sagen, in Romanshorn und Arbon und Ambriswil ist das vielleicht ganz anders, aber ich würde so grundsätzlich sagen, die meisten von uns, sprich ab 60 bis 120, die haben in christlichen Gemeinden meistens eher gehört, du sollst dein Leben gering achten. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Also kümmere dich nicht um dein eigenes Leben. Und es ist immerhin Vreni Theobald, wo vielleicht die ein oder andere von euch kennen, wo mir neulich gesagt hat, bei einem Mittagessen, und das war eine sehr eindrückliche Situation, wo sie gesagt hat, weisst Markus, wir haben fast nur gelernt, das Leben abzulehnen und nicht das Leben zu lieben. Die Frage, hat Gott denn das Leben lieb von mir und von dir? Wahrscheinlich würden wir jetzt so schnell sofort sagen, ja klar hat Gott das Leben lieb. Ich frage mich dann einfach, ja wieso wollt ihr es nicht lieb haben? Und dann merken wir plötzlich, jetzt haben wir ein Problem. In den Predigten hören wir immer Weizenkorn aufgeben, nichts mehr. Und jetzt kommt plötzlich jemand, der sagt, wenn wir das Leben nicht lernen lieben, wie sollen wir denn Sorge haben zum Leben, sogar wenn wir in schmerzhafte, verletzliche Situationen hineinkommen? Ich sage jetzt einfach, und dann könnt ihr mich gerade rausschiessen. Ich sage euch das Geheimnis im Umgang mit der Sterbehilfe. Besteht da drin, dass wir miteinander lernen, das Leben wirklich lieb zu haben. Und zwar auch das begrenzte Leben, das geschwächte Leben, das verletzliche Leben, das kaputte Leben, das unfähige Leben, sogar das Leben lieb zu haben. Und wenn wir anderer Meinung sind, dann haben wir doppelt keinen Grund, irgendjemandem zu sagen, du sollst dann nicht zur Sterbehilfe gehen. Also bin ich echt ein bisschen verständlich, so, wenn ich so rede. Pastoren können ja dann vielleicht nachher mit mir ein ernsthaftes Wort reden. Aber noch einmal, ich glaube, der Weg im Umgang mit der Sterbehilfe besteht darin, dass wir ansteckende Gesundheit haben und mit dieser ansteckenden Gesundheit unterwegs sind. Und das heisst, ich bin einfach begeistert vom Leben. So wie Gott Ja sagt zum Leben. Das ist der Grund, wieso ich das Buch, das liegt da draussen, ein Ja-Mensch werden. Ich glaube, als Nein-Menschen haben wir gar keine Chance, irgendeinen Einfluss zu haben auf die Diskussion rund um Sterbehilfe. Also das ist vielleicht ein bisschen mein Lebensthema. Gerade wenn ich die älteren Menschen, die alten Menschen, die sterbenden Menschen sehe, ein Ja-Mensch zu werden. Damit möchte ich euch eigentlich gerne anstecken. Jetzt einfach kurz so ein bisschen, was erlebe ich so im Zusammenhang mit Sterbehilfe. Ich nenne euch jetzt einfach Beispiele, ein paar Beispiele. Haben wir die extra aufgeschrieben, hoffentlich finden sie, genau. So ein paar Beispiele. Und ich sage euch die, weil ich glaube, es könnte ja sein, dass ihr auch in so eine Situation hineinkommt. Ein erstes Beispiel. Wir haben neulich eine Heimbewohnerin gefragt. Ein Schulkollege von ihr hat eingeladen. In 14 Tagen wird er mit Hilfe von Sterbehilfe aus dem Leben scheiden. Und jetzt veranstaltet er noch einen Abschiedsabend. Sie, Herr Müller, soll ich gehen oder nicht? Und sie, Herr Müller, was soll ich denn sagen? Und jetzt, wenn wir Zeit hätten, das haben wir sie halt vielleicht nicht, aber genau die Frage würde ich euch weitergeben. Was sagt ihr in so einer Situation? Soll ich da gehen oder nicht gehen? Wenn ihr nicht geht, sage ich dir auch etwas. Wenn ihr geht, wisst ihr vielleicht nicht, was sagen. Aber es wäre noch gut, miteinander zu überlegen, was sage ich da denn? Eine Frau, das ist für mich eine sehr, sehr eindrückliche Situation. Ich habe jetzt die Beerdigung gestaltet von ihr vor ein paar Wochen. Die hat vor 3 Jahren die Diagnose Parkinson bekommen. Und vielleicht kennt es ein oder andere von euch die Diagnose oder Parkinson vielleicht sogar im eigenen Leben. Und dann hat sie noch mit dem Rollator laufen. Das war in Ordnung für sie. Und dann hat sie gesagt, wenn ich aber in den Rollstuhl komme, dann mache ich das mit Sterbehilfe. Und sie hat ihre Tochter gebeten, sie soll sie doch bei der Sterbehilfe anmelden. Ja, was sagt ihr? Wenn eure Mutter, euer Vater, vielleicht ist das nicht mehr so aktuell, aber eure Tochter, euer Sohn kommt und sagt, also jetzt überlegen wir das, ich mache das. Was sagt ihr? Eine Angestellte bei uns sagt so nebenbei zu mir, zum Glück gibt es Exit. Weil so eine Situation, wie die Person jetzt drin ist, möchte ich nie erleben. Das ist begründet, dass sie das nicht möchte erleben. Was sagt ihr ihr? Also das sind so ein bisschen Fragen. Ein Freund von mir hat einen von diesen Filmen gesehen, zur Sterbehilfe, und sagt, das wäre doch eine gute Sache. Was denkst du? Dann muss man überlegen, was ich sage. Wenn er meint, das wäre eine gute Sache. Ich war in einem städtischen Heim und dort habe ich die Situation mitbekommen, dass jemand im Heim die Sterbehilfe beansprucht hat. Und das sage ich jetzt fast so ein bisschen auch persönlich, weil ich im Heim arbeite. Das ist eine der brutalsten Fragen, dass jetzt, zum Beispiel im Kanton Zürich, so gesetzlich verankert werden, dass jedes Heim muss akzeptieren, wenn ein Bewohner oder Bewohnerin Sterbehilfe in Anspruch nimmt. Es ist heute schon so, dass ein bestimmter über 10% Prozentsatz von denen, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen, das in den Heimen machen. Könnt ihr euch die Situation vorstellen, und das habe ich erlebt, was das heisst für die Zimmernachbarin, die jetzt 3 Jahre oder 5 Jahre mit dieser Zimmer an Zimmer gelegen ist, und am Morgen kommt die Polizei, um das abzuklären, ob das alles in guten Umständen abgelaufen ist. Wie geht er mit dieser Person um? Der Schock von diesem Morgen ist grösser, als wenn ich irgendeine Diagnose bekomme, morgen werde ich sterben oder so. Wie geht er mit diesen Leuten um? Meine Schwester, mein Bruder, mein Vater ist einer Sterbehilfeorganisation beigetreten. Ich habe ihm 3 Mal gesagt, er soll es nicht machen, und jetzt schweige ich. Was sagt ihr jemandem, der das sagt? Jetzt schweige ich. Ich befürchte, dass wir eben alle eine Tendenz haben zum Schweigen. Bin ich hier eigentlich sicher, so hat mir vor einiger Zeit eine Bewohnerin gesagt, in unserem Haus, bin ich hier eigentlich sicher vor der Sterbehilfe? Ich weiss, dass meine Söhne möchten, dass ich so schnell wie möglich sterbe, weil ich koste ziemlich viel Geld. Und je früher sie sterben, desto mehr Geld können sie erben. Was sage ich dir da? Also ich könnte noch weiter fast ein bisschen plaudern und einfach sagen, die Allgegenwart von diesem Thema. Es ist einfach da. Und auch von der Atmosphäre her. Die Angst, die in dem letzten Beispiel einfach aufleuchtet. Und es ist nicht nur eine Person, die diese Angst hat. Ich habe auch schon Söhne und Töchter erlebt. Einer ist vor einiger Zeit gekommen zu mir und hat gesagt, dir Herr Müller, habt ihr keine Idee, wie man das beschleunigen könnte? Natürlich habe ich Ideen. Meldet mich bei Exit an. Zum Glück ist es heute noch nicht so, dass ich heute anrufen kann und morgen kommen die. Es braucht immer noch ein bisschen Zeit. Aber die Schwierigkeiten nehmen immer ab, so etwas in Anspruch zu nehmen. Seid ihr entdeckt noch? Ein bisschen wach? Nachmittag 14.32 war der Tiefpunkt. Ich darf noch sagen, ihr werdet jetzt immer wacher. Das ist wunderbar. Ich habe gedacht, jetzt mache ich mit euch einen kleinen Sprung. Und jetzt, ich weiss nicht, wer ihr so seid und ob ihr alle so christlich orientiert seid oder nicht. Die, die jetzt nicht so christlich orientiert sind, die dürfen einfach zulassen, wie christliche Leute sich ein bisschen vergewissern, wenn sie im entscheidenden Buch, nämlich in der Bibel, steht. Ich habe hier so ein paar Stellen aufgeschrieben, die mich selber sehr beschäftigen. Und damit ihr jetzt nicht alles müsst abschreiben oder müsst vergessen oder so, habe ich das auf so ein Kärtchen geschrieben. Das liegt draussen, vielleicht habt ihr es sogar schon genommen. Das liegt draussen bei den Büchern. Da dürft ihr euch gerne bedienen. Da sind die 5 oder 6 Bibelstellen drauf. Und ich habe eine ganze Reihe mehr noch, aber vielleicht die mich selber am meisten beschäftigen in diesem Zusammenhang. Das Erste ist einfach mein Bild vom Älterwerden. Und jetzt frage ich hier im Thurgau, ob das euer Bild ist. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Ich könnte euch x Beispiel sagen von Menschen, die im Pflegebett innen sind und wo ich würde sagen, die sind frisch. Vor einiger Zeit eine Frau 6,5 Jahre im Pflegebett. Das ist nichts, was wir alle möchten. Und die Frau, die hat häufig zu mir gesagt, für was eigentlich? Ich habe es sehr entscheidend gefunden, dass ich ihr immer wieder sagen kann, für was das könnte gut sein in unserem Heim. Ich habe ihr häufig gesagt, Wisst ihr, wenn am Morgen gestresste Pflegepersonen in euer Zimmer kommen und ihr macht Vorwürfe, dann ist das ganz etwas anderes, als wenn ihr gelernt habt, Danke zu sagen. Zum Glück war das eine Frau, die Danke sagen kann. Die hat ihr Leben lang gelernt, Danke zu sagen. Und wenn ich auf Pflegepersonen höre, dann sagen sie, in das Zimmer gehe ich gerne. Und das zweite Wort, das ich noch ein bisschen nachholen musste, das war Entschuldigung. Das hat sie gelernt. Einfach, wenn sie manchmal doch so aufgebracht war und sich geärgert hat, dann hat sie gelernt, Entschuldigung zu sagen. Heute sage ich, also das sollte man mit 20 lernen oder mit 15 oder noch viel früher. Spätestens in eurem Alter. Die weichen Stellen zu Fehlern, die ich mache, stehe ich. Und wenn ich Fehler mache, sage ich Entschuldigung. Und wer das sagen kann, der schafft unter uns etwas ganz unbezahlbar Kostbares. Eine Atmosphäre vom Leben. Mit diesen zwei Wörtern Danke und Entschuldigung. Prediger 12 sagt uns natürlich ein bisschen, hey, bedenk's, bevor du in einem Zustand bist, wo du sagst, das gefällt mir nicht. Also, ich würde mal sagen, ihr seid doch alle ganz jung, wenn ich den Vers lese. Ihr könnt darüber entscheiden, wollt ihr das nicht. Ihr könnt nachdenken, wenn ich euch zuschaue, schaue ich dir jetzt genau da vorne. Ihr seid aufmerksam, ihr seid richtig jung. Und falls das jetzt jemand unter uns nicht glaubt, die ersten Christen haben beim Todestag davon geredet, dass es der Geburtstag ist. Ihr wisst, je näher ein Kind beim Geburtstag ist, desto jünger ist es. Stimmt das? Also alle, die genickt haben bei meiner Aussage, je näher dass ich am Geburtstag bin, desto jünger bin ich. Ist also der Todestag Geburtstag, dann darf ich euch jetzt hier sagen, ihr werdet jeden Tag 24 Stunden jünger. Ich sage das nicht einfach so ein bisschen, um etwas Lustiges oder zum Schmunzeln zu sagen, was sowieso niemand glaubt. Ich selber glaube eben, in dieser Grundempfindung, mit diesem Bild, sind wir herausgefordert, unterwegs zu sein. Bedenke das jetzt, wo du unterwegs sein kannst, wo du am Mittwoch oder am Donnerstagnachmittag in einen Seniorennachmittag gehst, vielleicht sogar noch Auto fahrst, wie auch immer. Bedenke es jetzt, wie deine letzte Zeit soll sein. Das meint die Predigerstelle. Johannes 14. Jesus ist Zimmermannssohn, der weiss doch, wie man Wohnungen baut. Also, er baut uns eine Wohnung. Eine Frau hat mir vor einiger Zeit gesagt, kurz vor dem Sterben, 4 Stunden vor dem Sterben, baut er mir eine 3-Zimmer- oder eine 1-Zimmer-Wohnung? 2. Korinther 4. Wir werden nicht mutlos, wenn auch der äußere Mensch zerfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Unsere Bedrängnis ist vorübergehend. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Liebe älter werdende Leute, schafft ihr das? Ich empfinde es als Herausforderung im Älterwerden. Nämlich nicht auf das Sichtbare, nämlich auf mein Bobo und das, was auch noch weh tut und nicht gut ist. Nicht das zum Thema machen, sondern das Unsichtbare. Auch das Unsichtbare, das Jesus uns gegeben hat. Macht uns sehr, sehr viel Mut. Manchmal habe ich das Gefühl, aber eigentlich so im Laufe des Tages ist mein Gebrechen mein Gott. Weil meine Gedanken kreisen immer und immer wieder darum. Und ich schaffe es nicht. Und darum, wenn ihr jung seid wie jetzt, trainiert einander gegenseitig, dass ihr auf das Unsichtbare schauen könnt. Weil die sichtbare Geschichte, die läuft ab. Und da sagt der Paulus sogar, es geht nicht lang. Und dann, wieso das Ganze? Nochmal Hebräer 13, ihr Ende schaut an. Schaut jetzt, dass ihr wisst, wie euer Ende wird sein. Und 1. Johannes 2 schliesslich. Väter und Mütter haben den erkannt, der von Anfang an ist. Das steht hier sogar zweifach, zweimal. Soweit mal der biblische Hintergrund. Immer noch dabei? Dann würde ich als nächstes euch probieren, ein bisschen Sachinformation zur Sterbehilfe zu geben. Ich hoffe, das mache ich jetzt nicht allzu langweilig und nicht mit Sachen, die euch nicht interessieren. Die könnt mich einfach böse anschauen. Das Erste, was ich würde sagen, in der Bibel gibt es 5 Suizide. Also 5 Selbstmörder. Und Sterbehilfe ist ja in dem Sinn, ich nehme mir mein Leben. Das sind die 5 Leute, die hier sich das Leben genommen haben. Der Saul und sein Waffenträger. Der Ahitophel, der ist nicht so bekannt. Der Simri auch nicht. Wer meistens sehr bekannt ist, ist der Judas. Was ich mir auffällt, ist, bei keinem von denen, wenn ich das lese, kommt irgendetwas fröhlich Dankbares über. Und wenn ich Familien anschauen, wo jemand mit Exit oder Digitas oder etwas anderem aus dem Leben geht, merke ich, mir begegnet selten etwas Fröhliches und Dankbares. Das überspringe ich. Hier jetzt das mit den Begriffen von der Sterbehilfe. Und die wollen, können sich das gerne rauskopieren aus der Folie oder so, dass sie einfach ein bisschen die Hauptbegriffe drunter. Jetzt einfach nochmal hier mit dem Pfeil, kann ich jetzt nicht machen. Also oben Sterbehilfe und dann unterteilt sich die Sterbehilfe in 2 Kategorien. Nämlich die indirekte Sterbehilfe und die direkte Sterbehilfe. Die indirekte Sterbehilfe ist, wenn irgendetwas passiert, dass der Tod eintritt, dann ist das aufgrund von einer notwendigen Behandlung. Zum Beispiel, wenn ihr Schmerzmittel überkommt im Sterben, dann beschleunigt das möglicherweise das Sterben. Aber ihr wollt damit die Schmerzen lindern und nicht den Tod herbeiführen. Darum redet man von indirekter Sterbehilfe. Und dann gibt es die direkte Sterbehilfe, die und das ist eine gezielte Herbeiführung vom Tod. Und darunter tut man auch wieder unterscheiden, die passive Sterbehilfe. Und zwar findet es dann statt, wenn ich etwas unterlasse. Das kann sein, Medikamente geben, zum Beispiel bei einer Lungenentzündung. Keine Medikamente geben oder nicht ins Spital gehen. Neulich ist das nicht lustig war, aber noch interessant, dass 2 Leute genau am gleichen Tag eine Lungenentzündung bekommen haben. Die eine Person hat gesagt, um jeden Preis ins Spital, die lebt heute fröhlich. Der andere hat gesagt, auf gar keinen Fall ins Spital. Unterlassene. Unterlassen von etwas und er ist 3 Tage später gestorben. Also Verzicht auf Medikamente. Da gibt es eine Spezialkategorie, das ist das sogenannte Sterbenfasten. Also wenn jemand sagt, ich trinke nicht mehr und ich esse nicht mehr. Und dann ist das Sterben ziemlich wahrscheinlich innerhalb von 15 Tagen. Falls das jemand interessiert, können wir gerne nachher noch darüber reden. Und dann gibt es die aktive Sterbehilfe. Das ist das aktive Herbeiführen vom Tod. Und da gibt es die aktive Sterbehilfe im Sinn vom assistierten Suizid. Das ist, wenn jemand sich zum Beispiel das bekannte Medikament herstellen lässt, sodass es nachher trinken kann. Das gibt es auch technisch, wenn jemand nicht die Hände bewegen kann zum Beispiel, dass er nur auslösen, das kann er auch mit dem Fuß machen, ein Auslöser, dass die Flüssigkeit in ein Medikament, das zum Beispiel intravenös oder wie auch immer gespritzt wird, dass das Medikament beigemischt wird und dann stirbt so jemand. Und dann gibt es natürlich die bewusste Tötung, die jetzt in Holland, in Belgien und in Luxemburg akzeptiert ist und in ein paar anderen Ländern auch, wo dann auf Bitte der Arzt sagt, okay, dann gebe ich euch die Spritze und ihr müsst selber gar nichts machen. Es gibt Leute, die sagen, das könnte die Entwicklung sein, die auf uns zukommt. Ich bin in der Schweiz nicht so überzeugt, aber in Deutschland halte ich es für möglich, soweit ich das beurteilen kann, dass das über kurz oder lang eine Variante wird sein. Als nächstes habe ich hier ein bisschen einfach zusammengestellt, was es so gibt an Organisationen. Es gibt insgesamt 7 Organisationen. Die beiden bekannten sind EXIT und Dignitas. Dignitas Pfäffikon, das habe ich bereits gesagt. Die EXIT ist 1982 gegründet worden, und zwar sind es 64 oder 69 Leute gewesen, Gleichgesinnte gewesen, die das gegründet haben 1982. Wenn man schaut, wie viele Mitglieder die heute haben, dann ist das einer der grössten Vereine in der Schweiz und vor allem der Verein, der am schnellsten wächst. Es gibt pro Monat etwa 400 bis 500 Anträge, das hängt immer ein bisschen davon ab, Anträge, Mitglied bei EXIT zu werden. Und jetzt könnt ihr dort hier Kosten ein bisschen abchecken, was es heisst, wenn man Mitglied wird. Dann kann man 45 Franken pro Jahr zahlen oder einmalig 1100 Franken. Und die Durchführung ist dann für Mitglieder gratis. Und sonst kostet sie bei EXIT, sagt man, etwa 900 bis 3500 Franken. Dignitas ist ein bisschen anders gelagert. Wer sehr bekannt ist, ist hier das zweitletzte, das Life Circle Eternal Spirit. Das ist in Basel die Dr. Erika Preisig. Die kommt immer mal wieder auch in den Medien vor. Bei ihr ist der Australier, der David Goodall. Vielleicht habt ihr das in Erinnerung. Das ist sehr durch die Medien gezogen worden. Der David Goodall war bei ihr, um sich aus dem Leben zu verabschieden. Wenn es euch interessiert, können wir nachher hier nochmal drauf eingehen. In der Schweiz ist es so, sagen die Statistik, ich glaube, das habe ich auch auf einer Folie, genau, jede 12. Person über 55 Jahre in der Schweiz hat die Absicht, einer Sterbehilfeorganisation beizutreten. 400 bis 500 Anträge pro Monat, habe ich schon gesagt. In Deutschland, wo das Ganze jetzt im Moment mehr in der Öffentlichkeit ist, 66% der Deutschen befürworten die aktive Sterbehilfe. Und 60% wollen private Sterbehilfeorganisationen zulassen, die damit Geld verdienen und damit Werbung machen können. Das heisst, ich finde in der Zeitung dann plötzlich, ich weiss nicht, im Thurgauer Amtsblatt oder wie auch immer, finde ich plötzlich eine Reklame für eine Sterbehilfeorganisation. Und dann werden mir die Vorteile aufgezählt, die es hat, wenn ich mit dieser Organisation oder jener Organisation aus dem Leben scheide. Jetzt die Frage einfach ein bisschen, natürlich sind jetzt viele aktuelle Fragen, zum Beispiel, wenn jemand Demenz hat oder als Ehepaar. In der NZZ war vor kurzem ein Artikel, also 2 Seiten gross aufgezogen, wo ein Ehepaar aus dem Leben gegangen ist mit EXIT. Im Gefängnisinsassen ist im Moment eine Diskussion, ob die mit EXIT aus dem Leben gehen können und so. Was man weiss ist, dass 13%, die Zahl, die ich einfach noch mal sage, dass 13% von Angehörigen Psychotherapie innerhalb von einem Jahr brauchen, weil sie das nicht verkraften. Die Situation ist meistens die, dass ein Vater sagt, ich möchte mit Hilfe von Sterbehilfe aus dem Leben gehen. Der Sohn sagt, das musst du wissen. Wir Schweizer sind ja neutral, oder? Also, das musst du wissen. Ich rede dir da nicht rein. Und genau das sind nachher die Leute, die es irgendwann nicht verkraften, weil durch das sind sie natürlich mitverantwortlich, dass das passiert ist. 13%, die damit Schwierigkeiten haben. Bin ich nach wie vor verständlich? Als nächstes würde ich euch gern, und das ist schon fast wieder ein bisschen der Bogen, so eine Pyramide zeigen. Weil es nicht die, die irgendwo studiert haben, die kennen die sogenannte Maslow-Bedürfnispyramide. Ich weiss nicht, jetzt schaue ich da ein bisschen unsere Prediger an und so. Also das ist das, wo man meistens, wenn man ein bisschen etwas von Psychologie redet, dann redet man über einen Maslow. So ein bisschen meine Beobachtung. Das ist jetzt ein Missding und vielleicht ist es nicht 100% korrekt, aber ich glaube, das hat wirklich etwas. Es gibt 4 Ebenen, wo wir mit Menschen im Gespräch sind. Und wenn ich frage, was ist das Hauptargument, dass jemand zur Sterbehilfe geht, dann ist das Hauptargument das Oberste. Mein Wohlergehen oder mein Ergehen steht in Frage, ist in Frage gestellt. Körperlicher Schmerz im Sterben, ja, Angst, Abhängigkeit, ich kann nichts mehr selber bestimmen, schlechte Pflege im Pflegeheim, der ökonomische Druck, das langsame Sterben ist zu teuer. Das sind so die Argumente. Ich habe eine Untersuchung, die ich vielleicht in diesem Zusammenhang noch möchte erwähnen, um nachher auf die anderen Ebenen einzugehen. Es gibt seit dem Jahr 2015 im Saarland gibt's einen Arzt, der heisst Gottschling, einen Chefarzt, und der hat 18'000 Leute, die er im Alter begleitet hat, gefragt. Also nicht er immer selber, aber 18'000 Leute, die irgendwo in seinem Zusammenhang waren. Gefragt nach dem Wunsch von frühzeitig lebensverkürzenden Massnahmen. Und von denen haben 8% gesagt, das heisst 1440 haben gesagt, jawohl, wenn es schwierig wird, möchte ich Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Also 1440, könnt ihr euch vielleicht merken. Dann hat der Arzt gesagt, gut, jetzt machen wir 3 Jahre lang eine intensive Begleitung von diesen Leuten. Und jetzt kommen wir hier auf die anderen 3 Ebenen. Und nach 3 Jahren haben von diesen 1440 17 gesagt, sie möchten Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Und von denen hat kein einziger das abhängig gemacht von irgendeiner Behandlung, sondern er hat einfach gesagt, also die 17 haben einfach gesagt, das machen wir, Schluss, da hat uns niemand etwas drin zu reden. Aber 17 von 1440. Und zwar hängt das eben damit zusammen, darum erwähne ich es hier, dass es wie eine zweite Ebene gibt, nämlich, ich würde das Beziehungsebene nennen. Wer ist eigentlich mit mir? Wo sind Menschen, die mir nach sind, auch wenn ich es schwer habe, auch wenn ich es schwierig habe? Oder bin ich dann allein gelassen? Und jetzt auch die Leute, die ich so kenne, das alleingelassen werden in den Fragen vom Schwierigen. Das ist in unserer Gesellschaft nach meinem Dafürhalten eins der schwierigen Fragen. Eine der ganz schwierigen Fragen. Und wenn diese Frage nicht geklärt ist, dann gehe ich zurück auf das Ergehen, das Wohlergehen und sage, ja, wenn es wirklich nicht aushaltbar ist, dann mache ich das. Und jetzt bei Beziehungen gibt es eine weitere Ebene, nämlich die Frage, welchen Wert, welche Bedeutung habe ich denn eigentlich? Eigentlich die Frage, wer bin ich? Bin ich noch etwas wert? Oder bin ich nichts mehr wert? Bin ich nur noch eine Last? Was ist eigentlich der Sinn? Und jetzt merke ich, genau jetzt sind meines Erachtens die christlichen Leute Experten, oder sollte wenigstens Experten sein, um Sinn und Identität zu vermitteln. Und auch dann, wenn ich hier nicht mehr klar bin, wer ich bin, für was bin ich nützlich, was ist der Sinn? Im tiefsten Glaube geht es darum, dass jemand eine Zukunftshoffnung hat, wo er kann sagen kann, egal wie es mir jetzt gerade geht, ich habe eine Zukunft. Und weil es diese Zukunft gibt, darum mache ich weiter. Wenn ihr wettet, kann ich nachher noch, jetzt habe ich nicht auf die Uhr geschaut, aber wenn ihr wettet, kann ich nachher noch mal zu diesen 2 Sachen hier unten, also Bedeutung, was bin ich wert, Identität und Sinn, noch etwas sagen. Und über Zukunft, Hoffnung und die Frage, was kommt auf mich zu. Aber ich glaube, jetzt ist einfach mal gut. Wenn ich nämlich auf die Uhr schaue, dann ist das schon ziemlich fortgeschritten. Stimmt das? Machen wir doch mal einen Unterbruch.
Ja, sollen wir mal eine Runde machen von möglichen Fragen?
Ja, sehr gut.
Also jetzt haben wir wirklich viel gehört, oder? Und jetzt ist vielleicht die eine oder andere Frage aufgepoppt schon. Und das wäre jetzt das erste Fenster, wo man mal zurückfragen kann. Ich komme gerne mit dem Mikrofon zu euch, wenn ihr eine Frage habt oder etwas, wo ihr vielleicht auch eine Bitte hättet, ob der Markus Müller nicht auch noch zu dem etwas könnte sagen. Wer hat einen Wunsch oder für etwas, was er anspricht, oder eine konkrete Frage? Ihm darf ich das Mikrofon geben. Da hinten, Jakob.
Mir ist der Bibelvers in Sinn gekommen, wo es heisst, leben wir den Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder wir sterben, wir gehören dem Herrn. Also, da dürfen wir gern nicht an unser Leben Hand anlegen, sondern das Leben gehört unserem Gott. Und er sagt, wenn wir müssen oder dürfen gehen oder nicht.
Ich schreibe es hier einfach auf, damit jetzt nicht ich, weiss ich, wie lange darüber rede, sondern dass wir ein bisschen generell wissen von uns, was so die Fragen sind und Empfindungen. Und dann werde ich probieren, nochmal als Gesamt darauf einzugehen.
Darf ich als nächstes das Mikrofon geben?
Ich habe nochmal eine Frage zu der Folie, wo es um aktive und passive Sterbehilfe ging. Medizinisch ist mittlerweile so viel möglich. Was ist in Ordnung und wo darf man auch Nein sagen? Wo darf man auch, zu welcher medizinischen Maßnahme darf man sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht und es ist deswegen nicht gleich Sterbehilfe?
Weitere Anregungen, Fragen oder Bitten um Ergänzung?
Du hast ein paar spannende Fragen gestellt, die an dich herangetreten sind von Leuten. Und ich muss sagen, ich habe da auch so Fragen an mich herangetreten worden sind. Und auf etwa eine habe ich auch als Pastor keine Antwort gehabt, gerade so aus der Hüfte geschossen. Vielleicht kannst du da auch noch ein paar Antworten sagen zu den Fragen, die an dich herangekommen sind.
Das wäre dann quasi eine Ergänzung. Du hast uns mit ungefähr 37'000 Fragen da im Raum hineingelassen. Was gibt es denn für Antworten?
Wir haben jetzt immer von Sterbehilfe gehört, aber ist nicht Palliativcare, ist das nicht auch eine Form der Sterbehilfe? Also würde ich das noch gerne ein bisschen, dass man darauf eingeht.
Danke, Wolfgang, eine spannende Frage. Ja.
Eine Frage war ja, wenn jetzt mein Vater sagt, er will jetzt gerne aus dem Leben gehen und ich sage zu ihm, ja, du musst es wissen, eigentlich stimmt ja das. Er muss es ja wissen, aber wo? Ja, und er ist ja dann verantwortlich für seinen Schritt. Und, oder wie soll ich denn dort drin reagieren? Ich finde das noch schwierig.
Ah, da müsst ihr jetzt nicht können lesen da vorne. Der Markus Müller ist ein Doktor und Die schreiben das so. Ja. Er muss ja können lesen, gell? Du beantwortest das.
Ich beantworte das dann gerne. Ich habe schon zur Sekretärin müssen gehen und fragen, was heisst das von meiner Schrift.
Nochmal eine Ergänzung oder eine Frage oder eine Bitte.
Im Leben gibt es viel Fragen, die einem ankommen, und nicht für alles gibt es eine Lösung. Vieles muss man vielleicht auch aushalten, lernen damit leben, auch mit Ungeklärten, wo noch keine Antwort da ist.
Bitte an Reto, kannst du den Rollladen noch runterlassen? Da vorne ist es glaub, ziemlich unerträglich vom Blenden, gell? Nochmal etwas gerade.
Edi, darf ich zu dir sagen, ich würde dort einfach sagen, du, ich würde nicht, so leid es mir tut, ich würde nicht. Das ist mein Rat.
Das war, glaube ich, dort bei der Frage, was ist denn, wenn er sagt, ich will gehen und als Alternative zu, das musst du selber wissen, gell? Ist das dort nicht zu ordnen?
Genau.
Also Markus, wollen wir mal in eine erste Beantwortungsrunde gehen? Vielleicht gibt es ja dann aus dem heraus noch mal etwas.
Genau. Also eine Frage, die so ein bisschen vielleicht einen anderen Bereich noch mal beinhaltet ist, und da bin ich heute Nachmittag jetzt gar nicht drauf eingegangen, das ist das Palliativcare. Da ist der Kanton Thurgau meines Erachtens sehr führend. Das ist wunderbar für euch. Palliativcare heisst ja, dass wir nicht meinen, wir müssen alles reparieren durch irgendwelche medizinischen Massnahmen. Sondern wir dürfen das natürliche Sterben zulassen und wir sorgen dafür, dass das Sterben als Teil des Lebens erträglich ist. Pallium, also bei Palliativ, Pallium ist latinisch und heisst Mantel, den ich um jemanden umlege, so dass es für ihn erträglich ist. Also stellt euch nach minus 24 Grad vor am Bodensee, jemand friert und jetzt tue ich einen Mantel um ihn legen. Ich kann die Temperatur nicht verändern. Ich kann einfach meinen Mantel oder einen Mantel dieser Person auf die Schulter legen. Und da gibt es ein Thema drin, das ich persönlich sehr, sehr wichtig für wichtig halten, nämlich das ist die Patientenverfügung. Und da würde ich euch gerne bitten, dass jedes von euch so eine Patientenverfügung hat. Das heisst eben auch, er hat sich damit auseinandergesetzt, was möchte ich in bestimmten Situationen von den medizinischen Massnahmen in Anspruch nehmen und was nicht. Und das Beispiel, das ich gesagt habe, von Lungenentzündung, der eine hat es nicht wollen, das Spital, ist 3 Tage später gestorben und der andere hat es wollen und der lebt heute fröhlich. Also bin ich heute Morgen begegnet. Also was will ich? Und der Mann hat gesagt, ich will nicht ins Spital, wenn ich eine beliebige Krankheit habe. Das ist sein Recht. Ich persönlich finde das ganz in Ordnung. Das ist sein Recht. Und so würde ich auf die Frage antworten, medizinische Massnahmen, wo darf ich Nein sagen? Ich glaube wirklich, ich darf Nein sagen. Wir haben aktuell in dieser Woche eine sehr, sehr heikle Situation, wo jemand gesagt hat, so, ich will keine Medikamente mehr. Es stimmt. Wenn ich mehr als 7 Medikamente gleichzeitig schlucke, dann hat das eine unkontrollierbare Wirkung auf mein gesamtes System. Das ist erwiesen, also da gibt es Studien dazu. Mehr als 7 Medikamente haben am Schluss keine Wirkung mehr im Hinblick auf einen Nutzen, den ich mir erwarten würde. Ich habe schon mit Ärzten darüber geredet. Ärzte sagen mir einfach, ja, die Leute kommen und sagen, da habe ich etwas, bitte, bitte helft mir mit einem Medikament. Und dann wird eben das 14. und das 15. und das 16. Medikament geben. Wir haben Leute, die 22 Medikamente pro Tag schlucken. Das verbieten wir nicht. Jetzt hat jemand gesagt, eben die Woche, jetzt ist Schluss, ich will keins mehr. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Weil niemand, auch kein Arzt, weiss, welche Folgen das in den nächsten 8 Wochen hat auf den Körper, der sich längst an die Medikamente gewöhnt hat. Darum auch kann ich hören auf jemand anderes. Also das würde ich jetzt die Person fragen. Wir haben ein relativ gutes Vertrauensverhältnis. Aber kann sie wirklich hören? Und ist sie bereit, vielleicht sogar mehr auf jemand anderes, eine Person vom Vertrauen zu hören, als nur auf sich selber und gerade die aktuellen Gefühle. Darum würde ich sagen, eins von den Trainingsprogrammen unter uns heisst im Älterwerden, wie gut können wir aufeinander hören. Zum Beispiel, wenn mir eine Frage gestellt wird, 10 Sekunden, muss ich unbedingt eine 20-Minuten-Antwort geben oder kann ich vielleicht eine 3-Minuten-Antwort geben. Frage, verstehen, hören auf andere. Also jetzt hätte ich, wenn ich einen roten Stift hätte, würde ich jetzt hier schon 3-4 Fragen wegnehmen. Ich würde gerne, dass hier im Leben oft keine Antwort. Das stimmt. Das stimmt. Wenn ich den biblischen Zusammenhang richtig verstehe, dann gibt es eine Schönheit von der Schwäche und vom Nicht-Verstehen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt der Apostel Paulus. Christus spricht, ich bin in den Schwachen mächtig. Das heisst, oder wir haben einen Schatz in irdenen Gefäß. Der Schatz ist wunderbar. Das irdene Gefäß, das checke ich nicht so ganz und immer. Und ich glaube, das muss ich auch nicht checken. Ich glaube sogar falsch, wenn ich alles verstehe. Das ist falsch. Ich glaube, ich muss Fragen offen lassen. Ich glaube, ich darf Schwäche zulassen und sagen, das ist jetzt einfach. Könnte sein, dass Christus sagt, in deiner Schwäche bin ich stark. Genügt das mal so? Der Vater, der sagt, oder der Person, die zum Vater sagt, ja, das musst du wissen. Das stimmt natürlich schon. Im Tiefsten muss er es wissen. Ich glaube, Sterbehilfe, muss ich aufpassen, dass ihr mich nicht missversteht, weil das möchte ich nicht. Aber Sterbehilfe, das sagt der Insel-Chefarzt von der Palliative Care. Sterbehilfe ist etwas für Individualisten. Wenn ich Sterbehilfe in Anspruch nehme, entreisse ich mich selber den anderen. Darum müssen die nachher möglicherweise in Therapie. Ich entreisse mehr anderen Menschen. Ich lindere nicht nur mein eigenes Leiden, sondern ich entreisse mehr anderen Menschen. Und in dem Sinn etwas Individualistisches. Und ich würde eben so ins Gespräch kommen. Nicht, das musst du wissen, das würde ich meinem Vater nie sagen, sondern ich würde ihm sagen, du weißt du, was du tust, wenn du dir das Leben jetzt nimmst, was du uns antust. Das wäre so die erste Argumentation. Und dann wird mich der Vater wahrscheinlich fragen, ja, was tue ich denn an? Ich bin sowieso nur eine Last. Und dann wird es sehr entscheidend, was ich da drauf sage. Nein, du bist keine Last. Wird wahrscheinlich nicht genügen, weil er sagt, ja, du siehst es ja, wie gross die Rechnung ist. 8.400 Franken im Monat im Heim. Durchschnitt gesamtschweizerisch. In der Remismühle ist es ein bisschen günstiger. Also wer dort her möchte, darf gern zu uns kommen. Also, das ist dann die zweite Frage. Was ist eigentlich der Grund von meinem Vater, dass er sich gern mit Hilfe von Exit wird aus dem Leben verabschieden. Und dann kommen wir eben schon auf die Fragen, die hier auf der Folie nochmal sind. Wer bist du? Wir haben im Moment so ein bisschen das Gefühl, Identität und das, was ich bin, das tue ich mir selber aufbauen. Du hast gesagt, ich sei Doktor, ja, das stimmt. Aber ist jetzt das mein Selbstbewusstsein? Wenn ich so auftreten würde, dann glaube ich, hätte ich ein Problem. Ich war Direktor von einer Bank. Ich bin das und das. Ich habe 5 verheiratete Kinder. Meine Kinder gehen alle den richtigen Weg. Mein Mann ist. Und so, dass sie die abgeleiteten ich bin. Ich glaube, im Tiefsten bauen wir unsere Identität nicht selber auf, sondern lassen uns die zusprechen. Darum würde ich auf einer dritten Ebene immer jemandem fragen, also mein Vater fragt, was ist dir eigentlich in deinem Leben zugesprochen worden? Und jetzt kommt möglicherweise aus, und das ist eben meine Erfahrung, dass die ein Teil der Menschen, und ich glaube in der Sterbehilfe besondererweise, ein Teil dieser Menschen sagt, mir ist zugesprochen worden, dass aus dir sowieso nichts wird. Mir ist zugesprochen worden, dass der andere immer besser wäre. Mir ist zugesprochen worden, dass du besser ein Mädchen als ein Bub oder besser ein Bub als ein Mädchen wärst gewesen. In dem Bewusstsein, was uns zugesprochen worden ist, leben wir dann. Und mit dem leben wir auch am Ende von unserem Leben. Und das halte ich für etwas vom Heikelsten, auch im Zusammenhang mit der Sterbehilfe. Und darum, liebe christliche Leute, überlegt euch, was euch selber zugesprochen ist worden und was dir anderen zusprecht. Ich würde jetzt so ein bisschen von diesem Ja-Mensch her das Ja zusprechen. Du, Vater, bist bejaht. Der Entscheid kann er nicht abnehmen. Aber ich spreche dir zu, du bist ein Bejahter. Und es vergeht, glaube ich, kein Tag, wenn ich in der Remis Mülli bin, mit Menschen unterwegs bin. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht irgendjemandem das kann zusprechen und möchte zusprechen. Er oder sie ist wirklich ein Bejahter. Und nicht jemand, der immer zu wenig hat und zu wenig macht. Und jemand, der sich noch ein bisschen verändern sollte. Und jetzt würde ich fast lang wahrscheinlich, aber liebe christliche Leute, in uns innen steckt eben schon ziemlich tief, der andere sollte sich verändern. Bei uns in der Remis Mülli sind sicher die Hälfte der Leute, Leute, die irgendwo herkommen, 50 oder 70 Jahre nie in der Kirche waren, ich komme jetzt einfach auf die Leute zu und sage ihnen, so wie du bist, ist es nicht gut, du sollst dich verändern. Das wäre ja eigentlich schon richtig. Das soll Christ werden, oder? Jetzt können wir uns darüber unterhalten, wie reden wir mit solchen Leuten, dass der plötzlich Freude überkommt, bei einem Gebet Amen zu sagen. Ich frage alle Leute zum Beispiel, ob ich für sie beten darf, ob Christ oder nicht, spielt keine Rolle. Wie schön, wenn jemand kurz vor dem Sterben noch mal sagt, betet. Ich kann nicht beten, aber ich möchte gerne Amen sagen. Und dann kann ich mich fragen, was hat dem der Zugang doch ermöglicht, nachdem dass er Christen in Erinnerung hat, da muss man immer anders sein, als das man ist. Dort sehe ich noch ein bisschen ein Trainingsprogramm für uns christliche Leute. Ohne zu sagen, jetzt tun wir nicht mehr evangelisieren oder missionieren. Ich würde mich als Evangelist inkognito bezeichnen. Also nicht so offensichtlich. Aber ich frage zum Beispiel fast alle Leute, ob Christ oder nicht, spielt keine Rolle. Ich frage fast alle, wie stellt ihr euch eigentlich die Ewigkeit vor? Und die meisten Leute reagieren auf die Frage. Ja, die gibt es gar nicht. Dann sage ich vielleicht manchmal, ja, was würdet ihr denn machen, wenn es doch gäbe? Mit wem zusammen möchtet ihr die Ewigkeit verbringen? Und bis jetzt habe ich niemanden erlebt, der da gesagt hat, was stellt ihr für blöde Fragen? Kurz vor dem Sterben. Und dann merke ich plötzlich, jetzt sind wir eben bei dieser Frage von der Hoffnung. Martin, darf ich das noch schnell zeigen? Eine Bewohnerin von uns hat mir da, wie sagt man das, Platz. Der Platz gelismet. Auf meine Bitte hin. Weil ich gesagt habe, ich brauche so etwas wie einen roten Teppich. Und zwar der rote Teppich, jetzt kann ich nicht 50 Kilo roten Teppich mitbringen, aber wenigstens das kann ich mitbringen. Der rote Teppich ist mir vom wiederkommenden Jesus ausgerollt. Hoffnung heisst, als very important person, darf ich auf dem roten Teppich laufen, auf das Ziel hin, eines Tages bei ihm zu sein. Und die nicht-christlichen Leute unter uns dürfen jetzt gerne lächeln, das macht gar nichts. Aber den Christlichen würde ich sagen, versteht euch doch als very important persons, wo Gott für euch von der Zukunft her den roten Teppich ausrollt, damit ihr da drauf gehen dürft. Dann kommt ihr tatsächlich nie auf die Idee, Sterbehilfe zu bestellen, glaube ich. Und sonst redet noch ein Moment mit mir. Die Hoffnung, die da drin steckt. Mittlerweile ist die Frau gestorben, aber sie ist in dieser Hoffnung innen gestorben, dass sie auf dem roten Teppich laufen darf, der ihr von der Zukunft her ausgerollt ist. Also, jetzt sind wir noch vielleicht bei der schwierigsten Frage. Was würde ich da jeweils sagen bei diesen Sachen? Da weiss ich jetzt nicht, auf welche Frage würde ich dir jetzt am meisten noch eine Antwort wünschen? Oder auf welche Aussage, die ein Körper macht. Weil sonst rufe ich in meinen Notizen die Reihenfolge wieder aufrufen und dann müsste ich noch eine Viertelstunde zulassen. Das wäre auch nicht so das Wahre. Welche Situation würde euch interessieren? Oder vielleicht könnt ihr selber eine Situation nennen, wo ihr drin seid. Oder ihr könnt vorstellen, dass der Nachbar heute oben für euch vorbeikommt. Und was könnt ihr sagen? Also wenn er kommt und würde sagen, endlich hat Exit geantwortet. Vor 7 Wochen habe ich den Antrag gestellt und jetzt haben sie mir geantwortet, dass sie ihnen leid, dass sie den Antrag nicht schneller können beantworten konnten, weil sie sind so überlaufen von Anmeldungen. Das fantasiere ich jetzt nicht, weil das steht auf der Homepage. Also bitte Geduld bei den Anträgen. Jetzt kommt euer Nachbar heute oben und redet über einen Haken rein und sagt, endlich ist die Post gekommen und jetzt bin ich Mitglied. Was sagt ihr? Am liebsten würde ich jetzt 1, 2 da vorne nehmen und das einfach mal live spielen. Sagen. Was würdet ihr sagen, so spontan?
Gar nicht gut.
Gar nicht gut, okay. Bist wirklich parat? Also, wenn ihr sagt, gar nicht, wenn ich sage, gar nicht gut, ich vermute, dann wird er einfach 3 Schritte zurück machen und sagen, jetzt habe ich eine Dummheit gemacht. Ich habe ihr das gesagt. Aber mit ihr rede ich nicht mehr. Und was war eure Antwort? Bist parat zum Sterben, genau. Ja, natürlich. Endlich ist es soweit. Weil ich habe genug vom Leben.
Also, ich würde noch ein bisschen sagen, ich bin gerade überrascht, dass du mit uns bist. Ich würde mich gerne mit dir mal über das Thema oder über das, was du mir jetzt gesagt hast, unterhalten, aber nicht gerade jetzt über den Garten.
Okay.
Vielleicht einfach so
ein Türchen. Genau.
Ja.
Genau. Ja.
Könnt ihr zurückfragen, warum man sich denn so freut? Dann
wird er wahrscheinlich auch etwas offenbaren. Ja, genau.
Frage war, wie hättest du gerne, dass ich jetzt darauf reagiere?
Ja, Freude mit. Ja. Also, ihr seht, ja.
Mm-hmm.
Ja. 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 Genau. Genau. Es gibt natürlich auch das andere, wenn ihr die Sterbebegleitung vom Podiumsgespräch, das ich am Anfang gesagt habe, wenn ihr dem zulässt, dann ist das meistens aus seiner Sicht wie ein Fest. Das hat er auch so gesagt. Bis zu 18 Leute kommen hier zusammen und freuen sich darüber, dass der jetzt erlöst ist worden. Also nur, dass ihr beides gehört. Ich würde gerne noch ein bisschen das aufgreifen, was ihr vorhin gesagt habt, Betroffenheit. Ich merke, dass das für mich manchmal auch ein Schlüssel ist, dass ich den Leuten ganz ehrlich sage, wie das jetzt auf mich wirkt. Jetzt bin ich gerade schockiert. Jetzt kann ich im Moment gerade nichts sagen. Das wird von den meisten Leuten sehr akzeptiert. Und jetzt sage ich noch das, was ich selber, weil das schon ein bisschen die Frage war, wie gehe ich darauf ein, das, was ich meistens probiere in solchen Gesprächen. Ich probiere zu formulieren, was in so einer Person vorgeht. Ich probiere zum Beispiel, wie so eine Person, die jetzt heute oben mir das sagt, nach 7 Wochen habe ich Preis bekommen, probiere so etwas zu formulieren, wie dir kann das sein, dass dir sehr lebenssatt, vielleicht sogar sehr lebensmüde seid. Und meine Erfahrung ist, dass so Leute dann entweder sagen, nein, ich bin nicht lebensmüde. Oder sagen, ja, das stimmt. Ich bin wirklich müde. Und ich mag nicht mehr. Und dann haben wir plötzlich schon, dann kommt er nämlich, okay, macht er nicht 2 Schritte nach hinten, sondern, was ich mir eigentlich wünsche, nämlich, dass er 2 Schritte nach vorne macht. Und vielleicht ist das nachher eine gute Idee, zu sagen, ja, jetzt über einen Gartenhag ist es ein bisschen schwierig. Aber tatsächlich, darüber möchte ich mit euch nochmal reden. Lebensmüde, lebenssatt, genug haben vom Leben, wollen Abschied nehmen. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich selber, ich frage dann solche Leute, ja, wie stellt ihr euch das vor, wenn ihr den Schritt hinter euch habt? Der ist nämlich sehr schnell. Welche Vorstellungen hat er eigentlich? Dann sagen Leute, ja, der Pfarrer hat damals gesagt, vor 70 Jahren, so und so. Oder? Und dann darüber das Gespräch zu führen, und das finde ich etwas vom Faszinierendsten, wie jemand sich das vorstellt, wie das nachher wird sein. Und die eine Frau war das auch, die ich da wirklich aus dem heiteren Himmel mal gefragt habe, mit wem möchte ich eigentlich die Ewigkeit verbringen? Die hat nachher gesagt, das war wirklich lustig gewesen. Ja, mit dem und dem. Mit meinem Mann weiss ich nicht. Wer ist denn der Chef im Himmel, hat die gefragt. Wann muss ich mich denn dort wenden? Und dann wisst ihr, was ich gesagt habe. Dann habe ich gesagt, jetzt, ihr habt doch 70 oder 80 oder 90 Jahre Ostern gefeiert. Was habt ihr da eigentlich gefeiert? Ja, da sagt man, einer sei auferstanden, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, also, wenn jetzt das wahr wäre, dass der auferstanden ist, dann könnte es doch sein, dass ihr dem hinterher nachgeht und dass ihr dem dann begegnet. Und seither ist das ein wunderbares Begegnen, wenn wir einander begegnen, vor 2 Tagen wieder. Das Einzige, was die jetzt noch nicht geschafft hat, ist, als ich sie eingeladen habe, dem Chef vom Himmel zu sagen, du, ich will zu dir gehören. Und mich kannst du haben. Das hat er gesagt. Das hat sie bis jetzt noch nicht selber formuliert. Aber ich mache das etwa so, dass sie das formulieren und fragen, ist jetzt das in Ordnung gewesen? Sage ich dir jetzt ja dazu? Und wenn jemand ja sagt dazu, dann geht es mir immer schon ganz gut. Und dann merke ich, die Person, die wird sich nicht bei Exit anmelden. Also das war jetzt nochmal ein Beispiel von heute so oben, wenn einer kommt oder so. Oder eben das Beispiel, wenn ihr eingeladen seid, die Abschiedsparty, so nennt sich das manchmal. Überlegt euch vielleicht im nächsten Hauskreis, oder was ihr da habt, was würdet ihr da sagen? Und vielleicht habt ihr ein paar gute Gedanken. Der Martin hat zuckt, darum mache ich jetzt Schluss.